Ja, aktuell läuft die letzte Fahrt der Wikinger. Das ist das Thema des Jungscher Zeltlagers. Und wir vom Aufbaulager haben gesagt, wir wollen uns auch geistlich mit diesem Thema beschäftigen. Wir wollen uns daran anschließen in der Aufbauwoche. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, war: Wie passt eigentlich das Thema Wikinger mit dem christlichen Glauben zusammen? Was macht Wikinger eigentlich aus? Was ist denn charakteristisch für das Volk der Wikinger? Das waren doch brutale Krieger, starke Kämpfer. Die haben Schiffe gebaut, haben andere Länder überfallen, Beutezüge gemacht. In den Himmel der Wikinger ist man gekommen, wenn man ein Sieger war, ein starker Kämpfer, dann ist man zu Odin nach Valhalla gekommen und durfte mit ihm speisen und trinken. Da ging es um Leistung, um Stärke, nicht um irgendwie Liebe und Frieden. Die Wikinger waren gnadenlos, sie waren brutal, ein Kriegervolk. Sie haben andere Länder überfallen, anderen Menschen ihr Land weggenommen, Leben zerstört. Wie kann das mit dem christlichen Glauben zusammenpassen? Passt doch überhaupt nicht. Unser Herr Jesus Christus, der die Grundlage unseres Glaubens ist, hat der gesagt, kämpft, zieht in den Krieg. Der hat doch gesagt, selig sind die, die Frieden stiften. Das hat er gesagt. Er hat gesagt, liebt eure Feinde. Der hat nicht gesagt, bekämpft eure Feinde. Wir bekämpfen uns ja schon in unseren Familien und in der Gemeinde, die Glaubensgeschwister. Aber unsere Feinde sollen wir lieben, hat der Herr gesagt. Das passt überhaupt nicht zusammen. Christliche Glaube und Wikinger, wie kann das denn sein? Das sind doch völlige Gegensätze. Im christlichen Glauben geht es darum, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, Frieden zu stiften. Passt nicht. Wie kann man das zusammenbringen? Und haben wir festgestellt, dass im Alten Testament das Volk Gottes, das Volk Israel, ständig Kämpfen ausgesetzt war, ständig Krieg ausgesetzt war. Gott hat das Volk aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei und hat gesagt, ich bringe euch in ein fruchtbares Land, ich will euch beschenken, ich will euch segnen, ich will euch was Gutes tun. Aber das Land, das Gott ihnen gegeben hat oder geben wollte, war besetzt von Völkern. Sie konnten das Land nur einnehmen durch Krieg, indem sie andere Völker besiegt haben und der ihr Land in Besitz genommen haben. Auf einmal ist da eine große Ähnlichkeit zwischen dem Volk Israel und den Wikingern. Und was ist der Kampf, was ist der Krieg, wenn man zum Volk Gottes gehört? Der erste Abend ging es darum, dass das Volk Gottes im Alten Testament nicht gesiegt hat oder nicht siegen konnte aufgrund ihrer eigenen Stärke, Kraft und Power. Deswegen war der erste Punkt, der erste geistliche Teil der Freizeit, der Kampf ist, Gott für sich kämpfen zu lassen. Das war unser erster Punkt. Der Kampf und der Krieg zu jemandem, der zum Volk Gottes gehört, ist, dass wir nicht selbst kämpfen, sondern Gott für uns kämpfen lassen. Wir haben das an der Geschichte aus 2. Chronik 20 gesehen. Da ziehen die Völker Moab und Ammon hoch gegen das Volk Israel, gegen König Josaphat. Und er weiß, ich habe überhaupt keine Chance. Die sind viel zu stark. Die Feinde sind viel zu mächtig. Und er hat Angst bekommen. Er hat sich gefürchtet. Weil er einen Krieg führen musste, wo er wusste, den kann ich nicht gewinnen. Was hat er gemacht? Er hat das Richtige getan. Er hat das Volk gesammelt und hat sich als König vor Gott niedergekniet und gebeugt und hat gebetet und hat gesagt, Gott, ich weiß, wir wissen, wir können diesen Krieg nicht gewinnen, aber du kannst das. Und als König mit der Krone hat er sich vor Gott gedemütigt und gebeugt, zugegeben, dass er es selbst nicht kann, sich in die Abhängigkeit Gottes begeben. Und dann hat Gott gesagt, ich werde für euch kämpfen. Und er hat das Volk in den Krieg geschickt. Und die Lobpreismusik, die Worshipper, ja, die waren vor dem Heer. Gott hat gesagt, du ziehst in den Krieg mit Lobpreismusik und bevor überhaupt der Kampf losgeht, sollt ihr mir schon danken. Und dann passiert es tatsächlich, dass als es zu dem Kampf kommen sollte, sich die Völker, die Angreifer gegenseitig vernichtet haben. Das Volk musste nicht den kleinen Finger rühren. Das hört sich oft so schön an. Ja, Gott kämpft für mich. Gott macht das schon für mich. Und Gott sagt das auch. Ich kämpfe deine Schlachten. Ich will deine Kriege führen. Weil die Feinde, gegen die du kämpfst, die Probleme, die wir in unserem Leben haben, die sind oft viel zu überwältigend für uns. Das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft schaffen. Und der erste Kampf ist, Gott für sich kämpfen zu lassen, bedeutet, ich tue das, was ich machen kann und den Rest gebe ich in die Hand Gottes. Der König hat sich gedemütigt, er hat sich gebeugt, er hat den Teil, den Gott ihm gesagt hat, den musst du machen, den hat er getan. Und den Rest hat Gott erledigt. Ähnlich bei der Einnahme von Jericho und Josua. Eine uneinnehmbare Stadt, ein Bild für ein Problem, wo du sagst, das werde ich niemals lösen. Oder ein Traum oder ein Lebensziel, das du dir wünschst, nachdem du dich sehnst und du dir denkst, das kann ich nicht mehr erreichen, unmöglich. Auch da hat Gott gesagt, zieht einmal am Tag 6 Tage um die Stadt, am 7. Tag 7-mal. Sieht vielleicht ein bisschen idiotisch aus, weil die Bewohner von Jericho gedacht haben, ja, was bringt das schon? Und dann haben die Priester die Trompeten geblasen und sie haben Kriegsgeschrei gemacht und die Mauern sind gefallen. Wer hat die Mauern zum Einstürzen gebracht? Das Volk Israel? Nein. Sondern Gott. Aber er hätte es auch nicht gemacht, wenn sie nicht ihren Teil getan hätten, den Gott von ihnen verlangt hat. Der Kampf ist, in unseren Problemen, in denen wir stecken, herauszufinden, welchen Teil verlangt Gott von mir? Weil Gott wird den Teil, den ich tun kann, nicht für mich übernehmen. Aber wenn wie ich meinen Teil tue, dann wird Gott das Wunder vollbringen. Und das ist nicht einfach, Gott zu vertrauen in einem Kampf, in einem Konflikt, in einem Problem, das unmöglich erscheint, ist hart, ist kein Spaziergang. Das muss man lernen, das zu tun, was man kann und den Rest in die Hand Gottes zu legen. Der Johnny und der Andy haben viel über den Kampf um unsere Zugehörigkeit und unsere Identität gesprochen. Es ist nicht leicht, in dieser Welt einen Platz zu finden, wo man sich gut aufgehoben fühlt, wo man das Gefühl hat, ich gehöre wirklich dazu. Ich bin da angenommen, wie ich bin. Hier passe ich hin. Das ist mein Zuhause, ja, diese Menschengruppe oder diese Gemeinde. Das ist mein Zuhause, da gehöre ich hin, da will ich hingehören. Das kriegen wir nicht immer direkt in die Wiege gelegt. Auch das ist ein Kampf. Und das Schöne beim Volk Gottes ist, dass wir nicht wie bei vielen anderen Dingen erst was leisten müssen, um dazuzugehören, wie vielleicht beim Fußballverein, ja, dann gibt es erstmal einen Test, wie gut bist du, oder im Musikverein. Ja, müssen wir oft erstmal was leisten und zeigen, dann dürfen wir dazugehören, ja, dann wird man akzeptiert. Der Kampf, den wir als Christ, als Volk Gottes haben, ist ganz anders. Gott nimmt uns erstmal an, wie wir sind. Er hat das Volk angenommen und dann gesagt, leb das aus, was du bist. Erstmal die vollkommene, bedingungslose Annahme und dann verlangt Gott erst und sagt, leb das aus, leb als Volk Gottes, leb als Sohn, als Tochter Gottes. Der Andi hat viel über den Kampf um unsere Identität gesprochen. Aus was ziehe ich meinen Wert? Das ist eigentlich meine Identität. Wer bin ich? Was macht mich wertvoll? Und da sind wir alle in einem Kampf, zu sagen, ich ziehe meinen Wert aus meiner Leistung. Ich ziehe meinen Wert aus meinem Bankkonto. Ja, je mehr Zahlen ich da habe, desto mehr bin ich wert. Desto ein besserer Mensch bin ich. Wir ziehen unseren Wert aus Anerkennung, aus Erfolg. Und Gott lädt uns ein zu etwas, was uns sehr schwer fällt. Gott lädt uns ein, in den Kampf zu sagen, zieh deine Identität nicht aus etwas, was du verlieren kannst. Du kannst von heute auf morgen alles verlieren, auf was du deine Identität gegründet hast. Alles. Deine Gesundheit, dein Aussehen, dein Erfolg, wie viel Anerkennung du von Menschen bekommst. Das kannst du von heute auf morgen alles verlieren. Beispiel Erdbeben in Venezuela. Wie viele Existenzen sind da zerstört? Familien, Häuser, Infrastruktur. Und es ist nicht leicht, seine Identität auf etwas zu gründen und seinen Wert aus etwas zu ziehen, was wir so erstmal gar nicht sehen können. Aber Gott sagt, du kannst von heute auf morgen alles verlieren, wenn du schlau bist, wenn du weise bist. Zieh deinen Wert und deine Identität aus etwas, das du nicht verlieren kannst. Was können wir denn nicht verlieren? Und das ist die Gegenwart Gottes, die er uns versprochen hat, dass er uns nie verlässt und dass er uns unseren Wert zuspricht und unsere Identität in Christus, die können wir nicht mehr verlieren. Der Andi hat ganz viel auch darauf eingegangen, heutzutage das Handy als moderner Götze. Das Handy frisst viel Zeit, nicht nur bei Jugendlichen und Teenagern, auch bei uns. Es ist immer wieder, ja, man nimmt mal sein Handy, man guckt mal ein bisschen im Internet, man scrollt mal ein bisschen durch, schon sind 2-3 Stunden weg und man hat sich mit irgendwas gefüllt, was einen nicht wirklich weiterbringt. Und das ist auch eine biblische Botschaft. Unsere Identität ist abhängig davon, welchen Götzen wir in unserem Leben verehren. Ein ganz tolles Buch auf Englisch, Identity and Idolatry. The Image of God and its Inversion. Also das Buch zeigt, unsere Identität ist abhängig davon, welchen Götze oder welcher Götze in unserem Leben die Nummer 1 ist. Dein Götze bestimmt deine Identität. Nur weil wir an Gott glauben oder an Jesus Christus glauben und für wahr halten, dass es ihn gibt, dass er für uns gestorben ist, heißt es noch nicht, dass er wirklich unser Leben beherrscht. Das können auch andere Dinge sein. Die Number One in deinem Leben kann auch Geld sein, kann Macht sein, Ansehen, Anerkennung, was auch immer, Besitz. Und der Kampf eines Christen ist, dass wirklich Jesus Christus der wahre Gott ist, der unser Leben beherrscht und bestimmt. Das ist ein Kampf, den ein Krieger Christi zu kämpfen hat. Die Botschaft der Bibel ist tatsächlich auch, dass wir zu dem werden, was wir anbeten. Hier ein ganz tolles Werk von Greg Beale, We Become What We Worship, einer der besten intertestamentarischen Theologen. Das lesen wir im Psalm 115, da heißt es, ihre Götzen sind aus Silber oder Gold von Menschenhand gemacht. Und die, die sie gemacht haben, sollen ihnen gleichen, alle, die auf sie vertrauen. Also die Bibel ist, wir werden dem ähnlich, welchen Gott oder Götzen wir in unserem Leben anbeten. Wir werden dem ähnlich. Der Apostel Paulus sagt, wenn wir Jesus anschauen, er unser Gott ist und wir ihm nacheifern, werden wir ihm gleich. Wir werden von unserem Charakter und von seinem Wesen her, werden wir ihm ähnlicher. Und das ist ein Kampf, den wir zu kämpfen haben, dass wirklich Jesus Christus unser wahrer Gott ist, der wirklich unser Leben bestimmt und nicht ein anderer Götze. Und zum Schluss haben wir uns die Frage gestellt, um was geht es eigentlich in dem Kampf dieser Erde, in diesem Leben? Was will Gott eigentlich mit dieser Geschichte, die er mit dem Universum und dieser Erde schreibt? Um was geht es eigentlich? Was will Gott überhaupt? Will Gott, dass wir kämpfen? Das ist doch nichts Schönes. Das fühlt sich nicht gut an. Die Bibel macht klar, ganz vereinfacht gesagt, findet einfach ein Kampf statt um die Gegenwart Gottes. Der Teufel und seine Engel, seine Dämonen hassen die Gegenwart Gottes. Überall, wo sie sie sehen, gehen sie hin und versuchen, sie zu zerstören. Im Volk Israel im Alten Testament wollte Gott, dass seine Gegenwart in dem Volk immer größer wird, immer wächst, dass andere Völker ihn kennenlernen, dass sie verstehen, dass er der Schöpfer ist, der liebende Vater. Gott wollte, dass seine Gegenwart immer größer wird. Stattdessen hat das Volk versagt. Der Einfluss von den anderen Völkern ist in das Volk eingedrungen. Sie sind teilweise schlimmer geworden wie die Völker drumherum. Und auch in uns, in unserem Leben, herrscht ein Kampf um die Gegenwart Gottes. Auch wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wenn wir an ihn glauben, ist noch nicht jeder Lebensbereich vollkommen von der Gegenwart Gottes vereinnahmt. Unser Leben hat viele Facetten. Finanzen, Umgang mit anderen Menschen, Wertschätzung von anderen Menschen, wie verbringe ich meine Zeit, wie gehe ich mit meiner Sexualität um. Und in diesen Lebensbereichen versucht sowohl Gott als auch der Teufel einzudringen und zu beherrschen. Und wir haben festgestellt, Menschen, die in einer Abhängigkeit leben, vielleicht in einer Sucht, und das wieder aufhören wollen, weil sie wissen, das ist etwas, was mich zerstört, was mich kaputt macht, was nicht der Einfluss Gottes ist, da fragt Jesus, darf ich mit meiner Gegenwart da reinkommen und das verändern? Darf ich mit meiner Gegenwart in das Thema, wie verbringst du deine Zeit, reinkommen und das umgestalten? Darf ich in das Thema, wie gehe ich mit anderen Menschen um, in dein Leben reinkommen und das mit meiner Gegenwart verändern? Darf ich das? Wir entscheiden, geben wir der Gegenwart Gottes Raum in unserem Leben oder gebe ich der anderen Seite Raum in meinem Leben? Wir treffen die Entscheidung. Und Gott wünscht sich, dass seine Gegenwart immer mehr in unserem Leben sich verbreitet. Das kostet auch oft Opfer. Aber Opfer setzen die Gegenwart Gottes frei, wie das zum Beispiel auch im dritten Buch Mose, das so langweilig ist, oft ist. Manchmal müssen wir Dinge opfern, die tun uns sehr, sehr weh. Aber danach wird die Gegenwart Gottes in unserem Leben größer. Das Leben als Krieger Christi, was ist das für ein Leben? Und für was kämpfen wir? Das Leben eines Krieger Christi ist ein Leben aus dem Sieg. Wir kämpfen nicht, um zu gewinnen. Wir haben schon gewonnen. Christus hat für uns den Sieg errungen. Ein Krieger Christi kämpft nur noch dafür, dass dieser Sieg immer mehr und realer in dem eigenen Leben wird und der Menschen, die es betrifft. Was bedeutet das? Wie passt das zusammen? Wir haben schon gewonnen, aber wir müssen immer noch kämpfen und wir haben oft das Gefühl, wir verlieren Kämpfe, wir versagen. Wie passt das zusammen? Und aus aktuellem Anlass der WM habe ich ein gutes Beispiel mal gehört von einem Prediger. Wer ist denn aktuell die beste Mannschaft? Wer ist eigentlich Favorit bei der WM? Ist es Argentinien? Wer würde sagen, Argentinien ist die beste Mannschaft? Oh, nur ganz wenige. Wer sagt, es sind die Franzosen? Okay. Und was ist die schlechteste Mannschaft? Also Paraguay kann es ja schon mal nicht sein, weil die haben uns ja platt gemacht. Also wer ist die schwächste Mannschaft noch im Turnier? Bitte? Deutschland. Ist nicht mehr im Turnier. Kap Verde oder so. Ist ja auch egal. Stellt euch vor, Argentinien spielt gegen Kap Verde. Es ist das Finale. Das Spiel fängt an. Die erste Halbzeit dominiert Argentinien. Messi macht Zehner Paket. Es steht 10-0 für Argentinien. Dann ist Halbzeit. Nach der Halbzeit kommen die Teams wieder aufs Feld. Aber auf einmal steht bei der Anzeige 100-10 für Kap Verde. Das ist ein Bild dafür, was Jesus Christus gemacht hat. Er hat einen Feind, gegen den wir nicht gewinnen können, gesiegt. Er hat uns den Sieg schon geschenkt. Jetzt ist die Frage, wieso die zweite Halbzeit noch spielen. Aber die zweite Halbzeit muss noch gespielt werden. Und die Argentinier werden jetzt richtig sauer und aggressiv. Die können noch treten, die können noch faulen, die können noch mal gegen das Schienbein treten. Aber sie können nicht mehr gewinnen. Das ist ein Bild für das Leben eines Kriegers Christi. Der Feind, der kann uns angreifen, er kann uns schaden, er kann deine Ehe zerstören, er kann deine Beziehung zerstören, er kann Schaden anrichten, aber er kann nicht mehr gewinnen. Er kann nicht mehr gewinnen. Zum Schluss noch ein Zitat von Spurgeon. Kannst mal die Folie einblenden. Spurgeon hat gesagt: Ein Christ ist von Geburt an ein Krieger. Er wird nicht als Soldat angeworben, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat. In dem Moment, in dem er neu geboren wird, wird er mit dem Schwert in der Hand geboren. Sein Motto war: Leben unter dem Banner Jesu Christi. Unter dem Banner Jesu Christi haben wir schon gewonnen. Und er sagt, der beste Soldat Christi ist der, der am meisten auf den Knien liegt. Wir siegen nicht durch unsere eigene Stärke, sondern durch die Allmacht dessen, der uns berufen hat. Das haben wir schon auch in den Bildern vom Alten Testament gesehen. Wir kämpfen nicht für den Sieg, sondern aus dem Sieg heraus. Christus hat den Feind bereits besiegt. Wir sind nur gerufen, das Feld zu halten und sein Banner hochzuhalten. Und es ist eine Ehre, ein Soldat im Heer Jesu zu sein. Selbst der geringste Dienst in seinen Reihen ist herrlicher als die höchsten Würden in den Palästen der Könige dieser Erde. Folge deinem Feldherrn, wohin er auch geht. Und jetzt möchte ich mich auch bei allen bedanken und die nach vorne bitten, die beim Aufbaulager dabei waren, die das umgesetzt haben in die Tat, die eine Woche da hochgekommen sind und haben sich eingesetzt dafür, dass Jungscha-Kinder nächste Woche ja, dass ihr euch eingesetzt habt, dass das passiert. Ihr habt Opfer gebracht. Die Simone hat Küche gemacht und muss sich dabei die Gespräche von Teenagern anhören, wo ich manchmal dann nicht weiß, was hält die jetzt davon? Wie kann ihr das noch ertragen? Und es ist ein Opfer, das wir bringen, aber wir dürfen die Gegenwart Gottes auch besonders erleben. Und auch die Teenager haben ja was geopfert. Es war jetzt keine 5-Sterne-WDL-Freizeit, sondern früh aufstehen, arbeiten, lernen mit dem Akkuschrauber umzugehen, lernen mit der Kreissäge umzugehen. Und dank euch können jetzt diese Woche Kinder Jesus Christus kennenlernen. Und ich will euch nochmal danken und auch ein Gebet als Ende dieser Predigt sprechen. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zu deinem Team gehören dürfen, zu deiner Seite, zur Siegerseite. Und wir stehen noch im Kampf. Wir kämpfen darum, dass deine Gegenwart größer wird in unserem Leben, in dieser Gemeinde, in unserem Umfeld. Wir beten jetzt besonders dafür, dass junge Menschen, dass die Kinder dich kennenlernen. Segne jeden Einzelnen, der sich aktuell einsetzt. Danke auch für jeden, der beim Aufbaulager mit dabei war, der Opfer gebracht hat, der mit der Müdigkeit gekämpft hat, vielleicht auch einfach dafür gekämpft hat, Menschen Aufmerksamkeit zu geben. Und ich bete einfach, dass wir erleben dürfen, dass du der Sieger bist, dass wir mit dir uneinnehmbare Festungen bezwingen können, dass du für uns kämpfen willst, dass du unsere Schlachten schlagen willst und dass wir Wunder erleben dürfen, jeder Einzelne persönlich, aber auch wir als Gemeinde. Amen.
Ja, jetzt haben wir viel gehört zu dem Krieger und wir haben auch die Waffenrüstung gesehen. Nur die Frage ist, was sind das eigentlich für Waffen oder wie setzt man sie ein? Der Helm, der Brustpanzer, der Gürtel, die Schuhe. Und ich will die Frage einfach mal in die Runde stellen. Wer von euch hat denn mal eine dieser passiven oder aktiven Waffen genutzt und wie? Komm mal nach vorne, erzähl mal, wie man das macht. Alles Kriegsdienstverweigerer? Erzählt mir nicht, dass ihr noch nie im Glauben gekämpft habt.
Also ich habe am Freitag am Bahnhof in Haiger gestanden und ich war mit einer Bibelschülerin von den Fackelträgern vor unterwegs gewesen. Die hat mir ein Buch gegeben, christliches. Und ich hatte da zwei Männer sitzen, auf der einen Seite einen Mann aus dem Libanon, der die ganze Zeit auf seinem Handy irgendwelche YouTube-Videos hatte, wo immer was Christliches kam, was er weggedrückt hat. Und auf der anderen Seite einen Mann, der die ganze Zeit Teufelszeichen gemacht hat. Und ich hatte das christliche Buch von der Dame von den Fackelträgern in meiner Hand und hatte immer das Gefühl, ich soll das dem jungen Mann geben, der neben mir sitzt. Also habe ich dem das Buch hingehalten, hat gesagt, da geht es um Jesus. Und dann hat er das genommen und dann kam mein Zug und dann musste ich fahren. Und ich mache das auch die ganze Zeit im Zug, dass ich die ganze Zeit im Zug, wenn ich Zug fahre, den Menschen christliche Flyer zum Einladung gebe, zum Kirchencafé oder Bibeltexte. Und das ist gar nicht so schwer mit dem Schwert, den Menschen das Schwert in die Hand zu drücken, auch wenn die Situation merkwürdig ist. Danke.
Eine Soldatin haben wir schon mal. Gibt es auch Soldaten? Jetzt kommt der Volkssturm.
Ja, bei der Waffenrüstung geht es um Schutz, umgürtet mit Wahrheit. Der Teufel erzählt uns manche Lügen, auch über uns selbst. Der sagt uns manchmal, du bist zu schlecht, du brauchst doch erst gar nicht anzufangen mit Jesus. Aber die Wahrheit ist, ich bin von Jesus geliebt und ich bin von ihm angenommen. Und er ist mein Schutz und er ist ja mein Versöhner. Die zweite Sache, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich lebe nicht aus meiner eigenen Gerechtigkeit, die ich zustande bringe. Ich lebe aus der Gerechtigkeit, die mir Jesus Christus erworben hat. Und das dürfen wir ins Feld führen gegen die geistlichen Mächte der Finsternis, die uns ja oft über Gedanken erreichen und die uns oft über Gedanken versuchen, ein anderes Bild zu geben von uns selbst und von Jesus und von seiner Treue. Und das dürfen wir alles bei dieser Schutz, der Helm des Heils. Ja, ich bin geschützt durch Jesu Heil, das er mir geschenkt hat. Da stehe ich drunter. Und das darf ich bei Anfechtungen ins Feld führen und darf sehen, ich bin wunderbar beschützt.
Vielen Dank, Sigi. Ja, lass uns das noch mit einem Lied auch beantworten, was wir jetzt zusammen singen wollen. Gott, du bist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten, du bist da. Sicher schützt du mich wie eine Festung. In jeder Lage spür ich, du bist nah. Solange ich bin, will ich deinen Namen preisen. Solange ich bin, bist du alles, was ich will. Ich will hier in deinem Hause bleiben, erfahre hier, wie gut mein Gott es mit mir meint. Auch wenn meine Feinde mich bedrängen, was immer mich umgibt, erreicht mich nicht. Du hebst mich auf einen hohen Felsen, erhebst mein Haupt und führst mich in dein Licht. Solange ich bin, will ich deinen Namen preisen. Solange ich bin, bist du alles, was ich will. Ich will hier in deinem Hause bleiben. Erfahre hier, wie gut mein Gott es mit mir meint. Ich werde stehen, wie gut du bist. Ich werde still vor dir. Begegne mir in deinem Licht. Ich werde still vor dir. Ich werde still. Solange ich bin, will ich deinen Namen preisen. Solange ich bin, bist du alles, was ich will. Ich will hier in deinem Hause bleiben. Erfahre hier, wie gut mein Gott es mit mir meint. Ja, also wir gehen jetzt langsam Richtung Ende des Gottesdienstes, aber ein bisschen was haben wir noch. Wir hatten Geburtstage und ich habe mit dem Frank abgestimmt, dass ich die Vornamen von den Geburtstagskindern nennen kann. Jetzt wird es spannend, ihr dürft Rätsel raten. Der Frank hatte nämlich Geburtstag, aber nicht der Frank. Und die Helene und die Silvia und der Hans, der nicht mit Nachnamen Walter heißt, sondern auch mit Vornamen. Und dann hat heute auch noch der Finn, der ist ein bisschen kürzer. Alles Gute für das neue Lebensjahr wünsche ich euch. Ja, und dann haben wir die Missionare der Woche. Das sind diesmal die Hallers. Die plagen sich mit dem, womit sich im Moment so jeder Unternehmer oder auch die Gemeinde beschäftigt, nämlich die haben eine Sicherheitsbegehung durch den Land-Dill-Kreis vor sich. Wir in der Gemeinde übrigens auch. Dafür muss einiges vorbereitet werden, so Notbeleuchtung und all so ein Zirkus, und auch abgedatet werden. Bitte betet, dass alles Nötige noch erledigt werden kann. Da dürft ihr gleich die Gemeinde mit einschließen. In 2 Wochen haben wir Schulungswoche für einen neuen Kurzzeitler. Es sind nur ca. 15 Teilnehmer. Wir sind für jeden Einzelnen dankbar, freuen uns aber auch, wenn noch welche dazukommen. Soweit die Informationen von den Hallers. Ja, und dann haben wir, ihr habt es ja gehört, die kommende Woche Missionszeit. Wir haben einen neuen Kriegsschauplatz im Zeltlager und da wird wirklich geistlich gekämpft. Und da bitte ich euch einfach, dass ihr mit dafür betet. Gott wird das erhören. Und wir haben jetzt einige Zeit zum Gebet. Ich möchte euch ermutigen, dreht euch rum, wendet euch zur Seite, betet für die Anliegen Venezuela, Politik. Wir haben einen neuen Bürgermeister, der wurde die Woche hier vereidigt. Es war ein sehr interessanter Abend. So viel Gott hat es, glaube ich, schon lange nicht mehr in einer Magistratssitzung gegeben. Wer dabei war, kann das sicher bestätigen. Ja, lasst uns die Zeit einfach nutzen zum Gebet. Ach, die Sammlung, die stand doch ganz, ganz vorne. Aber das kriegen wir hin. Versucht es mal mit der Sammlung, auch während der Gebetszeit. Vielleicht haben wir die Zeit noch. Dann machen wir das auf beiden Seiten. Sorry, das sollte eigentlich ganz am Anfang sein. Aber mit dem Geld, tja, das war nicht so. Nicht, dass wir nächste Woche frieren müssen, Ecki, weil wir die Heizung nicht bezahlen können. Ne? Ja, ich sehe, die ersten Teams haben sich schon gebildet. Da oben klappt das noch nicht so richtig. Ihr dürft euch auch so ein bisschen zusammenziehen. Ich sehe eure Köpfe noch sehr weit auseinander, wenn auch nur schwarz. Lasst uns einfach beginnen mit der Gebetszeit jetzt. Vater, danke für die Waffe des Gebets, die wirkt in der sichtbaren Welt und in der unsichtbaren Welt. Und wir stehen hier geschlossen vor dir zusammen, beten dich an, loben dich und preisen dich, denn du erhörst Gebet. Du kannst aus dem ganzen Gemurmel jeden einzelnen Satz hören und erhörst ihn. Danke dafür. Ich segne euch jetzt für die neue Woche, für den Rest vom Sonntag. Auf Wiedersehen.